Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen einen schönen Ostermontag und heiße Sie herzlich willkommen zur Sendung von Radio Prag International. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch das heutige Programm führen. Wir fangen mit einer Frage an. Universelle Menschenrechte, ein herrlicher Mythos aus der Welt von gestern? Ein persönlicher Essay über die Zweifel, Verteidigung oder die Wiederentdeckung eines Konzepts. Unter diesem Motto stand der 15. Europäische Essay-Wettbewerb, der von der Ackermann-Gemeinde und der Prager Bernard-Bolzano-Gesellschaft ausgeschrieben wurde. Wir kennen die diesjährigen Sieger und haben sie sogar vors Mikrofon gebeten. Wir stellen sie in unserem Schauplatz vor. Die Geburten, Ehen und Sterbefälle wurden zunächst in Kirchenbüchern verzeichnet und später in staatlichen Registern beurkundet. Die Geburts-, Heirats- und Sterbebücher gelten als unentbehrliche Quellen für die Geschichtswissenschaft, aber auch für die heute populäre private Ahnenforschung. Im zweiten Teil der heutigen Ostersendung erfahren Sie mehr zur Geschichte dieser Archivalien. Bleiben Sie dran! Zum 15. Mal haben die Ackermann-Gemeinde und die Prager Bernard-Bolzano-Gesellschaft ihren europäischen Essay-Wettbewerb für Studierende veranstaltet. Die besten Essays wurden am letzten Märzwochenende beim Symposium Dialog in der Mitte Europa vorgestellt. Mehr erfahren Sie von Martina Schneibergova im folgenden Schauplatz.
Schauplatz.
Die Präsentation der Siegerarbeiten des europäischen Essay-Wettbewerbs ist in den letzten Jahren zum festen Bestandteil des Symposiums Dialog in der Mitte Europas geworden. Dieses fand vor einer Woche in Polen statt. Die Veranstalter von der Ackermann-Gemeinde und der Bernard-Bolzano-Gesellschaft luden die Sieger des Wettbewerbs in die südmährische Stadt ein. Das Thema der Essays war die folgende Frage: Universelle Menschenrechte, ein herrlicher Mythos aus einer vergangenen Welt? Die Namen der Verfasser der drei ausgezeichneten Beiträge wurden feierlich bekannt gegeben.
Den ersten Platz hat Herr Pablo Dufour erlangt. Herzlichen Glückwunsch!
Wie sagte Oliver Herbst, der Journalist moderierte die Preisverleihung und war auch Mitglied der Jury. Der Sieger wurde aufgefordert, seinen Essay vorzulesen. Hier ein kleiner Ausschnitt.
Wenn ich in Brünn vor dem Denkmal für die Brünner Opfer des Holocaust stehe, das an Gewalt erinnert, die heute kaum noch jemand persönlich erlebt hat, frage ich mich, was ehrlicher ist. Die offene Anerkennung von Macht und Interessen oder der hartnäckige Verweis auf Werte, die immer wieder gebrochen werden. In meiner Generation klingt das Wort Menschenrechte oft wie eine leere Formel aus politischen Sonntagsreden. Und doch wäre ohne genau diese Formel das Europa, in dem ich heute frei studiere, reise und diskutiere, kaum vorstellbar. Vielleicht liegt der Fehler nicht darin, dass wir an Menschenrechte geglaubt haben, sondern darin zu glauben, wir könnten auf sie verzichten.
Der 24-jährige Pablo Dufour mit einem Ausschnitt aus seinem Essay, der mit dem ersten Preis bedacht wurde. Nach der Preisverleihung entstand das folgende Gespräch mit dem Sieger. Herr Dufour, wie haben Sie über diesen Wettbewerb überhaupt erfahren?
Ich habe zum ersten Mal über die Ackermann-Gemeinde gehört, als ich konfirmiert wurde. Und dann habe ich aber die Ausschreibung online gesehen und dachte mir, ich möchte definitiv was beitragen und den Essay schreiben.
Was studieren Sie?
Ich studiere Politikwissenschaft im Master an der Freien Universität in Berlin.
Sie haben Ihre Arbeit mit dem Hinweis auf das Denkmal in Brünn begonnen. Hat das einen besonderen Grund?
Ich war vor Jahren in Brünn. Und ich hatte mir dieses Denkmal angeschaut und es hat irgendwie was ein bisschen in mir ausgelöst und ich dachte jetzt, als ich diese Ausschreibung online gesehen habe, dass es sehr gut passen würde, damit anzufangen und damit den Essay auch zu beenden, weil es eigentlich ganz gut zu der Idee gepasst hat, genau die ich beschrieben habe.
Inwieweit spielen Menschenrechte heutzutage die Rolle, wenn man sieht, dass jeden Tag Zivilpersonen da ein paar hundert Kilometer von unserer Grenze getötet wurden durch Bomben und um deren Menschenrechte kümmert sich kaum jemand mehr?
Genau, ich meine, in meinem Essay habe ich beschrieben, dass eben die Funktion der Menschenrechte nicht ist, zu funktionieren, sondern zu widersprechen. Also, dass man eine normative Grammatik dessen hat, was als Ungerechtigkeit gilt und wo Leid angetan wurde, dass es eben artikulierbar wird. Also, das heißt nicht, dass irgendwie ein Konflikt aufgelöst wird durch die Menschenrechte, sondern eben, dass Unrecht artikulierbar gemacht wird. Und das versuche ich zu erklären in dem Essay, dass das eben eine zentrale Funktion davon ist. Und ich habe mir gedacht, in diesem Essay-Wettbewerb passt es sehr gut, das Thema mit Ost-Mitteleuropa, da eben durch das Beispiel vom Brunner Todesmarsch, aber auch der deutsch-tschechischen Erklärung 1997 gut gezeigt wird, wie Menschenrechte individuelles Leid artikulierbar gemacht hat, indem universelle Begriffe diese kollektive Verantwortung ermöglicht haben.
Sie haben diesen Todesmarsch von Brünn erwähnt. Waren Sie mal bei diesem Meeting-Festival? Nee.
Nein, da war ich leider noch nie, aber tatsächlich wird jedes Jahr in den deutschen Medien gezeigt, wie dieser Marsch vonstatten geht. Aber ich konnte mich leider noch nie dorthin bewegen.
In dem Motto stand, ob die Menschenrechte nur ein Mythos seien. Aber das glauben Sie nicht.
Also ich glaube es nicht. Wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, rede ich mit meinen Freunden oder meinem Umfeld und die sagen, ach, Menschenrechte seien Mythos, funktioniert ja gar nicht. Wir bekommen irgendwelche politischen Erklärungen von den Vereinten Nationen aus New York oder Genf, wo irgendeine Tat kritisiert wird oder auch der Internationale Strafgerichtshof, wo der ineffektiv scheint. Aber ich möchte eben damit zum Ausdruck bringen, dass es kein Mythos ist, weil man zum Beispiel historische Taten sieht, wie zum Beispiel die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, wo Sachzwänge und nüchterne Notwendigkeiten genannt wurden als Rechtfertigung für eine Vertreibung und dass quasi diese Wörter wie Transfer oder Repatriierung beim Brünner Todesmarsch eben Gewalt administrativ normalisierte. Und wir sehen, also es ist wie gesagt ein historischer Akt und man sieht aber auch dann am Ende in den 1990er Jahren die deutsch-tschechische Erklärung, wo man eben gesagt hat, wir machen keine juristische Aufrechnung, sondern wir reden über individuelles Leid zusammen und ich glaube deswegen ist es für mich kein Mythos, wenn man es gut festhalten kann an historischen Ereignissen.
Ich nehme an, dass Sie dabei waren, als die erste Diskussion stattfand mit den Experten aus Polen, Ungarn, Tschechien und da wurde fast heftig gestritten.
Ja, ich fand es sehr interessant. Ich hätte es nicht erwartet. Es gab ja eine richtige Polemik. Ich finde es aber schön, dass die grundlegende Idee, dass Menschenrechte zu verteidigen sind und wichtig sind, alle teilen. Dass man sich dann in den Ausprägungen streitet, ist, glaube ich, Teil der Demokratie.
Wie fanden Sie die Idee mit der Alumni?
Finde ich gut, tatsächlich. Ich bin überrascht, dass es das noch nicht gibt, tatsächlich. Ich würde mich freuen, natürlich mit den anderen Beiträgen von diesem Jahr, mit den anderen zwei Studierenden, das aufzubauen, zusammen mit der Ackermann-Gemeinde und eben auch allen früheren Siegerinnen und Siegern von dem Essay-Preis eben schreiben und dass wir da irgendwas aufbauen und vielleicht auch irgendwas zusammen organisieren. Das wäre, finde ich, eine super Idee und vielleicht sieht man sich ja dann wieder auf dem Brünner Symposium nächstes Jahr mit weiteren Alumni.
Auch die zwei weiteren Ausgezeichneten lasen ihre Beiträge beim Symposium in Brünn vor. Den zweiten Preis gewann die 22-jährige Lena Buras. Hier ein Interview mit der Studentin aus Bremen. Frau Buras, eine obligatorische Frage. Wie entdeckten Sie überhaupt diesen Wettbewerb?
Ich habe eine große Schwester und die studiert in Köln und da war der Wettbewerb eben ausgehangen und dadurch, dass ich Europastudien studiere, hat sie mir das dann rübergeschickt, weil sie dachte, das könnte passen. Ich habe es mir durchgelesen und fand das klang super cool und habe mich dann einfach damit gemacht.
Ja. Aber haben Sie eine persönliche Einstellung dazu, warum Sie gerade die Menschenrechte so betreten?
Ich würde schon sagen, dass Menschenrechte bei mir ein persönliches Ding ist, dadurch, dass es eben auch biografisch in meiner Familiengeschichte sehr viel zu tun hatte mit. Meine Eltern kommen aus Marokko, war ehemals kolonialisiert von Spanien und Frankreich. Dann sind sie rübergekommen nach Deutschland und da gibt es ja auch verschiedene Hürden, die dann meine Eltern teilweise gegen kämpfen mussten. Das heißt, Was mich vor allem daran interessiert, ist dieses Wir sind alle gleich, die Idee, die die Menschenrechte versucht zu kodifizieren, weil ich eben schon gemerkt habe im Großwerden, dass es eine Art Hierarchie gibt in der Subjektpositionierung von Menschen innerhalb einer Gesellschaft. Und das hat mich halt super angesprochen gehabt für den Essay-Wettbewerb von heute.
Sie waren wahrscheinlich auch vorher dabei bei dieser Diskussion. Ja. Was hat Sie von dieser Diskussion am tiefsten beeindruckt?
Ich fand an der Diskussion davor sehr interessant, dass es wirklich eine Diskussion war. Da gab es wirklich verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen und auch mit dem Publikum wurde viel diskutiert. Ich habe jetzt nicht thematisch eine besondere Sache, die mir noch im Kopf geblieben ist, wo ich mir dachte, oh ja, das war super. Aber ich fand die Atmosphäre vor allem sehr beeindruckend und sehr toll. Also ich fand das sehr schön, wie sich die KollegInnen auf der Bühne konstruktiv gestritten haben. Das finde ich immer mega schön anzusehen.
Erleben Sie irgendwie den Kampf für die Menschenrechte auch realistisch, zum Beispiel in Kundgebungen oder Demonstrationen in Deutschland, in Bremen?
Also ich glaube, Bremen ist da super interessant, was das angeht, weil Bremen im bundesweiten Vergleich als Bundesland relativ links noch ist. Und das merkt man vor allem bei den jungen Menschen in Bremen sehr, sehr stark. Das heißt, wenn diese auf die Straße gehen, dann sind das wirklich sehr viele, die man da antrifft in der Innenstadt. Und ich habe dadurch super, super viele Kontakte einfach zu diesem kritischen Anschauen von diesen normativen Werten, die eben kodifiziert werden in den universellen Menschenrechten. Und sonst, wie gesagt, bei mir zu Hause ist es auch ein persönliches Thema, womit ich mich gerne beschäftige oder gewissermaßen gezwungen bin, mich damit zu beschäftigen, ob ich will oder nicht, dadurch, dass es ja so biografisch ist. Aber ja, ich würde sagen, in Bremen sehe ich da sehr viel und ich denke, im weitesten Sinne ist jegliche Art von Demonstration oder nach außen tragen eines Konflikts oder kritisieren auch immer eine Frage von Menschenwürde oder Menschenrechten, wenn es um so politische Sachen eben geht.
Ich nehme an, Sie sind zum ersten Mal in Tschechien.
Ja, genau.
Hat Sie das hier so beeindruckt, dass Sie wieder mal kommen können, wenn es dieses Alumni-Treffen wäre?
Also ich würde mich sehr freuen wegen des Alumni-Treffens. Ich finde es eine super Idee. Aber ich bin auch, also ich bin mit dem Flixbus angereist und da sind wir auch durch Prag gefahren und auch sehr viel durch Brünn und ich war sehr begeistert. Es sieht so schön aus hier alles. Und die Leute, mit denen ich bisher reden durfte, waren alle extrem lieb und ich wurde super hier aufgenommen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, nochmal nach Tschechien zu kommen und auch für längere Zeit, vielleicht für ein Praktikum oder fürs weitere Studium mal schauen.
Den dritten Platz beim Essay-Wettbewerb belegte der Tscheche Václav Pavlů. Das folgende Interview mit dem Studenten entstand während einer Kaffeepause beim Symposium.
Herr Pavlů, wie haben Sie überhaupt über diesen Essay-Wettbewerb erfahren?
In meinem Fall war das via Instagram eigentlich. Und es war von der Organisation ein Verein, der auch an der Uni Passau tätig ist. Mhm. Und der Name des Vereins ist Comunitas Bohemica.
Was studieren Sie?
Oh, gute Frage. Ja, studiere ich in Prag an der Karls-Universität und das ist Media Studies und dann auch an der Uni Passau in Deutschland und es ist European Studies, aber dort bin ich fast fertig.
Sie haben Ihre Arbeit lieber tschechisch geschrieben, weil Sie sich wahrscheinlich noch besser, feiner ausdrücken konnten.
Ja, auf jeden Fall. Wenn man ja die tschechische Sprache kennt, kann man auch viel besser sich äußern. Und ja, die Emotionen, ich bin Tscheche, also die Emotionen sind besser als ja in der tschechischen Sprache als in der deutschen Sprache.
Was ich speziell fand, war diese Frage zum Beispiel des Mitgefühls.
Ich habe auch versucht, ein bisschen für die Leser zu appellieren, dass sie ja auch ja, ein bisschen mehr über sich selbst denken sollten. Und hoffentlich es klappt. Mal sehen, weiß ich nicht. Ich hoffe zumindest.
Ist die Frage der Menschenrechte auch ein Thema während des Studiums?
Ich glaube schon. Es ist eine von den Fragen, die immer ab und zu kommt. Und es ist eine von den wichtigsten Fragen, glaube ich.
Sie haben die Menschenrechte auch so verstanden, in diesen kleinen Situationen, in denen man fast alltäglich ist, dass man mit jemandem mitführt.
Ja, ich habe auch für die menschliche Solidarität gezielt und eigentlich die kleinen Situationen machen das Leben und wenn man diese ein bisschen mehr betont, dann man merkt auch, dass diese Situation super wichtig sind. Und wenn man diese Kleinigkeiten ignoriert, dann macht der Mensch ein riesiges Fehler.
Wie finden Sie die Idee, dieses Alumni-Treffen zu organisieren? Das ist neu.
Ja, es ist neu und es ist super gespannt. Ob es eine Möglichkeit gibt, dann werde ich wahrscheinlich dabei sein. Und es ist schön, dass man echt ja die anderen Leute, die die gleichen Ideen haben, die die gleichen Interessen haben, dass man die Möglichkeit hat, diese Menschen zu treffen eigentlich. Das ist super cool. Und ich bin auf jeden Fall 100% dabei.
Der Sprachwissenschaftler und Journalist Oliver Herbst war einer der Juroren beim Essay-Wettbewerb. Hier ein Gespräch mit dem Jurymitglied.
Herr Herbst, Sie waren einer der Juroren bei dem Essay-Wettbewerb für Studierende. Was hat Sie daran am tiefsten beeindruckt? Wir haben die besten Arbeiten schon gehört.
Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass die Studierenden sich bei diesem Essay-Wettbewerb in der allergrößten Zahl dem Thema sehr tiefgründig, differenziert und motiviert genähert haben. Also die Juryarbeit war wirklich eine Freude diesmal. Die jungen Menschen, die sich am europäischen Essay-Wettbewerb beteiligt haben, die bereichern unseren Diskurs zum Thema Menschenrechte, universelle Menschenrechte in herausragender Weise. Und das hat mich wirklich tief beeindruckt.
Wie viele Essays haben Sie bekommen diesmal?
Wir haben als Jury diesmal genau 16 Essays lesen dürfen. Wir hatten schon mal weniger, wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon mal mehr. Aber das ist schon insgesamt eine sehr gute Zahl. Und wir haben in der Jury auch wirklich uns sehr qualifiziert unterhalten und haben da wirklich auch sehr tief geschürft, bis wir die drei Gewinnerinnen, es war ja eine Gewinnerin, und die zwei Gewinner hatten.
Das heißt, es ist für Studierende aus Mitteleuropa vor allem bestimmt. Aus welchen Ländern?
Teilnehmen durften Hochschulstudierende sowie Promovierende aus Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei, Polen und Ungarn.
Mich hat sehr beeindruckt, dieser Sieger, dass er sich auch mit der Tatsache hier in Brünn, mit den historischen Tatsachen auseinandergesetzt hat. Am Anfang mit dem Denkmal und dann ist er auf Mitteleuropa zurückgekommen. Das ist, glaube ich, nicht üblich.
Nein, das fand ich wirklich auch sehr interessant, dass er sich hier auch mit den Brünner Verhältnissen auseinandergesetzt hat. Wir haben ja heute auch bei der Präsentation seines Beitrags gehört, dass er eine Großmutter hat, die ebenfalls eine Flucht-Migrationsgeschichte hat, die aus Ostpreußen gekommen ist. Und all das zusammen hat mich sehr, sehr beeindruckt.
Soweit die Sieger des Wettbewerbs. Die ausgezeichneten Essays wurden auf der Website der Ackermann-Gemeinde veröffentlicht. Am Anfang waren sogenannte Kirchenbücher, später gab es gesondert geführte Geburts-, Heirats- und Sterbebücher, die im Lauf der Zeit einen Wandel erlebten. Heutzutage gelten sie als unentbehrliche Quellen für die Geschichtswissenschaft, aber auch für die private Ahnenforschung, die weltweit boomt. Jitka Mladková blickt zurück auf die Entwicklung dieser Archivalien. Sie hören eine Wiederholung vom Februar 2016.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Die Wurzeln liegen weit zurück in der Geschichte, als sich die lateinische Matricula in der Amtssprache einbürgerte. Gebraucht wurde der Begriff ursprünglich im Sinn eines Abstammungsverzeichnisses. Daraus wurde eingedeutschte die Matrik bzw. Matrike. Bis heute werden in Österreich so die Personenstandregister genannt und in Tschechien die Matrika. Die Entstehung der Matriken ist auf das Bedürfnis der Kirchen zurückzuführen, die Gläubigen und ihre Konfession zu erfassen. Der entsprechende Beschluss wurde 1563 auf dem Konzil von Trient getroffen. Die Umsetzung in die Praxis verlief im böhmisch-mährischen Teil der Habsburger Monarchie jedoch ziemlich schleppend. Wladimira Hradecka vom staatlichen Bezirksarchiv Mittelböhmen.
Die böhmischen Länder, insbesondere aber Böhmen, waren damals stark protestantisch geprägt. Die päpstliche Verordnung wurde daher nicht sonderlich ernst genommen. Dass auf der anderen Seite aber erste Matriken entstanden, zeugt von der Notwendigkeit, persönliche Daten und Angaben unabhängig von der Konfession festzuhalten. Die zwei ältesten Matriken bzw. Kirchenbücher, die sich in unserem Archiv befinden, stammen aus dem Dom der heiligen Barbara und der Kirche St. Jakob in Kutná Hora. Sie sind 1573 entstanden.
Insgesamt beherbergt das Mittelböhmische Archiv rund 10.500 Registerbände, die kontinuierliche statistische Daten ab 1650 liefern. Die Prager Synode entschied 1605, dass die Pfarreien in Böhmen eigene Personenstandsbücher führen müssen. Im überwiegend katholischen Mähren wurde der Beschluss schon früher gefasst, zwar 1591 von der Synode in Olomouc. Aber auch weiter gab es zunächst kein einheitliches System. Die Verwendung des Tschechischen oder des Deutschen hängt beispielsweise vom Pfarrer ab, beziehungsweise von der Zugehörigkeit des Pfarramtes zum jeweiligen Sprachgebiet. Hradecka zufolge kam es erst nach dem Dreißigjährigen Krieg zu systematischen Datenaufzeichnungen in jeder Pfarrei. Nicht selten war dabei ein Pfarrer für mehrere Gemeinden zuständig und oft ließ er sich dann durch jemanden vertreten, zum Beispiel durch einen Mönch. Die Eintragungen waren damals nicht strikt auf Geburts-, Tauf- und Sterbedaten beschränkt. Mancher Pfarrer fügte im 17. Jahrhundert nicht selten auch einen aus heutiger Sicht kuriosen Kurzbericht hinzu. Dabei habe dieser im Personenregister nichts zu suchen gehabt, so die Archivarin. Im 18. Jahrhundert setzten die Reformen von Kaiser Joseph II. Dem ein Ende. Die Führung von Geburts-, Trauungs- und Sterberegister sollte nicht mehr lediglich der Kirche vorbehalten sein. Wladimira Hradecka.
Aus der Sicht der Rechts- und Verwaltungsgeschichte war Josefs Dekret vom 1. Mai 1784 sehr wichtig. Die Matriken erhielten den Status öffentlich-rechtlicher Amtsbücher und sollten auch der staatlichen Verwaltung zur Verfügung stehen. Einer besseren Übersicht wegen sollten die Geburts-, Trauungs- und Todesdaten nicht mehr in einem Registerband, sondern in separaten Amtsbüchern verzeichnet werden. Diese zu führen wurde jeder Gemeinde als Pflicht auferlegt. Außerdem wurden mit dem sogenannten Toleranzpatent des Kaisers zwei weitere Konfessionen genehmigt, die evangelisch-lutherische und die kalvinistische. Dies führte letztlich dazu, dass der evangelische Priester alle Daten dem zuständigen katholischen Pfarrer melden musste, also jede Taufe, jede Heirat und vieles weiteres. 1850 wurden die protestantischen Kirchen offiziell gleichgestellt. Erst danach wurden ihre Angehörigen nicht mehr in katholische Kirchenbücher eingetragen. Evangelici nemusí zapisovat
do těch katolických matrik. Und kurz danach stand ein weiteres Novum an. Ungefähr ab 1870 konnte man sich auch als konfessionslos in einem Kirchenbuch eintragen lassen. 10 Jahre früher war bereits damit begonnen worden, zivile Eheschließungen zu registrieren. Doch die Gesellschaft wandelte sich weiter in rasendem Tempo. Ludmila Novotná vom Bezirksarchiv Pilsen.
Od konce 19. století tady dochází k velké sekularizaci obyvatelstva. Byla velká skupina obyvatel, kteří se
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nimmt die Säkularisierung der Gesellschaft deutlich zu. Innerhalb der Bevölkerung formiert sich eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, die eine kirchliche Trauung ablehnt. Das führte dazu, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tschechoslowakei dreierlei Personenregister gab, die der katholischen Kirche, andere die von mehreren evangelischen Kirchen geführt wurden und schließlich auch Matrikenbände der Konfessionslosen. Durch eine Gesetzesreform von 1949 wurde dann ein einheitliches System herbeigeführt.
Ziel der Reform war, die Matrikenführung praktisch zu verstaatlichen. Die sogenannten Nationalausschüsse übernahmen als kommunale Verwaltungsorgane alle Kompetenzen. In ihrer Regie wurden ab da landesweit die Personenstandsregister erstellt. 1952 wurde zudem damit begonnen, alle Bestände der Pfarreien in neu eingerichtete staatliche Matrikenämter zu überführen. Alte Matriken aus der Zeit bis 1870 wurden in Regionalarchiven untergebracht. Dies war einer der vielen Schritte, mit denen das kommunistische Regime die Rechte und damit auch den Einfluss der Kirchen umfassend beschnitt. Wie sehen heute tschechische Archivare die damalige Reform der Matrikenregelung? Vladimíra Hradecka.
In der ersten Hälfte der 1950er Jahre wurde eine große Zahl von Pfarreien geschlossen. Mancherorts blieben die Kirchenbücher dann eine Zeit lang unbeaufsichtigt. Manche unserer älteren Kollegen, die jene Zeit miterlebt haben, erinnert sich, alte Matriken auch als Stützen unter Schrankbeine gefunden zu haben. Ihrer Meinung nach gelang es mit der Reform, viele Archivbestände für Forschungszwecke zu bewahren.
Diese Meinung ist heutzutage in den Fachkreisen mehrheitlich verbreitet. Lenka Matušíková vom Nationalen Staatsarchiv in Prag.
Aufgrund meiner Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit mit jüdischen Matriken glaube ich, dass damals die richtige Entscheidung getroffen wurde. Für diejenigen, denen die Matriken weggenommen wurden, war es natürlich schmerzlich. Nachdem in den letzten 20 Jahren die Zahl der Personenregister enorm angewachsen ist, möchte sich meiner Meinung nach heute wahrscheinlich keine der Glaubensgemeinschaften mehr damit beschäftigen. Und wir sind mittlerweile auch in der Lage, entsprechend Interessenten umfassende Informationen aufgrund unserer Archivbestände zu gewähren. Sie werden ohne die Konzentration in den staatlichen Regionalarchiven vielleicht nicht in dem Umfang erhalten geblieben.
Materiálu, který možná by nezůstal v tom celku zachován, kdyby v těch archivech nebyl.
Davon profitieren auch jene Menschen, die sich auf die Spuren ihrer Vorfahren begeben. Ein Großteil der Regionalarchive hat vor einiger Zeit damit begonnen, seine Funds zu digitalisieren. Eines der ersten war das Archiv in Litoměřice, Leitmeritz. Marek Polonsaš leitet dieses Archiv.
Damals schlug uns die Archivverwaltung des tschechischen Innenministeriums vor, an einem Projekt der US-amerikanischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage teilzunehmen. Alle in unserem Archiv befindlichen Matrikenbände, rund 11.800 an der Zahl, sind bereits digitalisiert, bearbeitet und auf unseren Webseiten zu finden. Es war unser Ziel, die Archivalien vor dem Verfall zu schützen und sie auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Den Stammbaum der eigenen Familie bis ins 16. Jahrhundert zu erstellen, ist allerdings sehr schwer. Viele der ältesten Archivalien wurden in den böhmischen Ländern während des Dreißigjährigen Krieges vernichtet. Doch auch so werden unsere Internetseiten nicht nur von tschechischen Forschern, sondern auch von Interessenten aus allen Teilen der Welt besucht. Am stärksten vertreten sind Deutsche, gefolgt von US-Amerikanern.
Außer staatlichen Regionalarchiven bestehen noch das Nationale Staatsarchiv in Prag, das Prager Stadtarchiv sowie zwei historische Landesarchive. Das eine der Landesarchive befindet sich im südmährischen Brünn, das andere im mährisch-schlesischen Troppau. Alle bieten sie eine Menge demografischer, statistischer und ortsgeschichtlicher Informationen für die historische Forschung. Musik.
Und das war's für heute von der deutschsprachigen Redaktion. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und freue mich auf ein Wiederhören auf den Wellen von Radio Prag. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des Tschechischen Rundfunks.